Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 156. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist also immer eine Blindverkostung. Du weißt hoffentlich noch, was wir letzte Woche gehabt haben.
Ich weiß noch, was wir letzte Woche gehabt haben. Wir waren das erste Mal in der neuen Welt.
Richtig.
Wieder ein unvergessliches Erlebnis. Wir waren in Australien und haben, was denn?
Das nehme ich da einfach überhaupt nicht an. Aber ja, wieder ein unvergessliches Erlebnis. Was für eine geile Einleitung. Na, mach mir weiter, lass dich nicht unterbrechen.
Na bitte.
Wir waren in Australien,
korrekt. Wir waren in Australien, genau. Und wir haben den Pinot Noir Campbell 2021 von William Downey im Glas gehabt. Wie hast du ihn immer genannt?
Bill.
Bill Downey, genau.
Nennt sie ja selber so.
Richtig. Und der Wein war super spannend, weil eben stilistisch so ganz konträr zu den meisten Pinot Noirs, die ich kenne. Also absolut keine Kopie der alten Welt.
Na.
Dementsprechend richtig interessant, das Ganze sehr, sehr eigenständig. Und die Geschichte vom Winzer war sehr, sehr spannend. So vom Musiker, der durch ganz Australien tourt, bis hin zum Winzer. Nice.
Ja, einfach mega Typ. Also richtig, richtig, richtig coole Figur einfach, finde ich. Und die Weine, wie gesagt, komplett eigenständig, ganz, ganz spannend.
Mhm.
Und du hast ja auch deine Schwierigkeiten gehabt, das irgendwo hin zum Touren grundsätzlich.
Möglicherweise,
einmal.
Ja.
Und du tust halt auch nicht nach Australien, weil das halt trotzdem alles so viel Frische und so viel Kühle hat.
Genau,
und
ich
das
da erklärt,
verbindest
du
halt nicht damit.
Mhm,
ja.
Genau.
Also war spannend, finde ich auch. Ja.
Absolut.
Sudala.
Gut.
Jetzt im Glas
kein,
wieder etwas Neues.
Kein Pinot Noir aus
Capino?
Australien.
Genau. Also das ist ein wunderschönes, helles Strohgelb.
Jupp.
Fast ein bisschen grünliche Reflexe da drinnen, gell? Und das erste Reinriechen ist einmal sehr frisch. Trotzdem kommt so ein bisschen eine Würze dazu. Das hat fast so was, was ist das? Fast so was eher Grünliches in der Würze, auch fast so ein bisschen mandelig oder sowas in die Richtung. Auch so ein bisschen was.
Auf Mandelweine kommen, was Grünes in der Würze, ja.
Ja, Grünes hat das auf jeden Fall auch in der Würze. Aber ich finde auch so ein bisschen was, so Mandelblättchen oder so, ist ganz witzig. Aber insgesamt sehr verhalten auch in dem, was das jetzt sagt. Das ist frisch.
Ja.
Das ist jetzt nicht wahnsinnig intensiv fruchtig. Da liegt so drunter so ein bisschen was Steinfruchtiges, aber das ist jetzt nicht wahnsinnig intens.
Genau.
Und dann hast du ein paar so Gewürzsachen, deswegen habe ich auch so in diese Mandelrichtung, weil es hat jetzt nichts Oxidatives oder sonst was. Aber
na eben, und Mandel verbinde ich mit was Oxidativem. Also das hat es nicht, finde ich.
Nein, aber nicht. Es hat so Gewürze, die nicht grün sind, finde ich. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich da hingehen soll. Also so, weißt du, wenn du fast so ein bisschen was wie Kardamomkapseln oder sowas zerstehst, so in diese Richtung.
Ja, das fühle ich eher als Mandel.
Ja, ja, nein, das war nur meine erste Intuition, weißt du, wenn du das erste Mal einrichst,
mhm,
so, dann
ja,
musst du
ja,
mal
meinst.
Finden. Aber es ist, du hast schon recht, es ist nicht Mandel, aber so ein bisschen. So Kardamom und so ein bisschen so eine Würze, die halt einfach ein bisschen dunkler ist insgesamt.
Kardamom
so
gefällt mir
grün.
Nicht schlecht.
Ja,
dunkle
okay.
Würze, hundertprozentig. Yep.
Weil das ist auch sehr präsent, finde ich, insgesamt dann. Und halt diese Frische dazu, aber die Frucht, die liegt wirklich nur.
Frucht ist ein bisschen im Verborgenen,
angedeutet
genau.
Drunter. Also du riechst eine und also weiß nicht, wie viel das dann wirklich da ist und wie viel das auch ein bisschen Vorstellung von dem Gesamtkonstrukt ist, dass ich jetzt sage, ja, passt so ein bisschen Steinfrucht halt. Aber.
Also schon da, aber es ist nicht das Präsenteste an der ganzen Sache.
Ja, also es ist so ein bisschen dieses Pfirsich-Thema drunter, aber das ist sehr weit unten.
Ich finde, du hast voll so dieses steinige Thema da drinnen.
Ja.
Und dieses dunkelwürzige so ein bisschen. Dieses, wie du gerade gesagt hast, es ist definitiv kein Mandel. Mir gefällt Kardamom echt
Kardamom
nicht
ist
so
nicht
schlecht.
So schlecht, ja.
Vor allem jetzt gerade, da wie sie präsentiert,
genau.
Lustig, ja.
Vor allem, ich denke mir, wenn du denkst an diese Kapseln, die wirklich neues Ganze sind und du zerstehst
es
und das, was da als erstes wirklich rauskommt. Ja.
Passt mir voll gut.
Ganz spannend, aber wie gesagt, das lebt sehr von der Würze. Ne?
Ich finde auch, was es nur hat, was jetzt nicht 100% in die Würze reingeht, aber sehr wohl in dieses Grüne ist, ich finde, es hat so ein bisschen was Lemongrassiges, weil es hat
aha,
nicht was
ja.
Hartzitrisches, aber
ja.
Es hat was in die Richtung geht, plus ein bisschen diese grüne Kombination.
Ja.
Das geht für mich ganz gerne in Richtung
das
Lemongrass.
Das funktioniert in dieser Kombination mit dieser leichten Steinfrucht, die halt da ist, auch ganz gut immer, finde ich.
Ja.
Weil das heißt oft einmal, dass halt sowas, diese Kombination aus Zitrus und so einer Steinfrucht gerne mal in so eine leicht lemongrassige Richtung geht. Ja.
Voll.
Aber das ist auch nur so eine kleine Seite von dem Ding.
Yep.
Das Hauptding ist total Würze, finde ich, und halt dieses aktuell gerade wirklich dieses Kardamom-Thema. Sehr spannend und halt ultra frisch. Also,
ja.
Ja, aber ich werde mal einen Schluck nehmen. Hat eine sehr schöne Säure. Er schiebt da richtig durch.
Mhm.
Und trotzdem ist das alles saftig. Ne? Und das, die Frucht ist auch wieder so fast eine weiße Steinfrucht in die Richtung. So ein bisschen. Das ist nicht ultra gelb. Das ist nicht ultra intensiv. Das ist mehr fast so Weingartenpfirsich, solche Pfirsich. Themen.
Mhm. Yes.
Genau.
Mhm. Also diese Schale so davon, ne?
Ja,
also,
genau.
Die so ein bisschen anders riecht, finde ich.
Gerade hinten raus hat das auch so ein bisschen was Schaliges. Diese
Peach Fuzziness.
Mhm. Ja, genau, so ein bisschen den Grip halt. Ja, hat genau. Ein bisschen Gerbstoff.
Ja.
Mhm.
Und der Gerbstoff, finde ich, der hält ordentlich her.
Der hält ordentlich, also. Ja. Und der spielt auch mit der Säure schön. Also das sorgt für ordentlich Power insgesamt da.
Mhm.
Also das wirkt schon noch sehr jung insgesamt. Also ich würde dem jetzt dann nicht irgendeiner von der Farbe her, vom Gesamtkonstrukt würde ich das jetzt sehr jung einordnen.
Komplett, wir sind da sehr auf der jungen Seite.
Komplett, ja. Also Das spürst du schon. Es wird hinterher auch dann schon sehr karg, obwohl dieser Soft bleibt schon da.
Ja,
das funktioniert schon ganz gut.
Ist auf der kargen Seite.
Aber das ist schon auf der kargen Seite Insgesamt. Wobei es zu Beginn schon mal aufmacht, das ist schon wirklich mundfüllend, das hat schon
das
Druck.
Das stimmt, ja. Da kommt ja dieser weiße Pfirsich.
Das hat auch so ein bisschen einen Extrakt insgesamt, ne? Aber jetzt nicht ultra viel. Ne? Du musst mit dem nicht kämpfen, sondern das schiebt einfach durch, von vorne bis hinten.
Ja.
Du hast diesen weißen Pfirsich, du hast so ein bisschen Kräuterwürze, die dann hinter außen bleibt. Da gefällt mir auch dieses Lemongrass-Thema wieder sehr, sehr gut.
Ja. Aber mir gefällt auch dieses Kardamom-Thema für den Gaumen gut.
Ja, ja. Ich finde auch diese
auf
Würze.
Das war ich selber ehrlich gesagt
diese
nicht
Würze
kommen,
zieht sie weiter.
Aber es ist ganz richtig.
Gefällt mir sehr gut, ja.
Ja.
Mhm. Mhm. Also. Von der Nase, von der Struktur, von der Säure ist das natürlich alles, was in Richtung Riesling geht.
Genau.
Das ist relativ gut einzuordnen. Nur mit dieser Würze, so tue ich mir schwer, wo ich das hin tue.
Guter Punkt. Aber es ist Riesling, ja.
Ja. Okay. Lass mich nochmal einen Schluck nehmen.
Mhm.
Und Riesling, weiß ich nicht, 21 oder sonst
was. 21.
Ja. Also auch
ich
mit der Säure.
Säure
und so, ja.
Sagt schon 21.
Genau. Es ist schon sehr karg, hinterher sehr karg, sehr kämpferisch.
Mhm.
Würde mich sehr interessieren, wie das in 5, 6 Jahren schmeckt. Also wenn sie das soft aufmacht dann richtig.
Good point.
Mhm. Ich würde es grundsätzlich jetzt nicht nach Österreich tun, sondern eher nach Deutschland, von dem ganzen Gefühl her.
Ja, ja, wie es daherkommt.
Ganz schwierig, wo ich das hinstöhe, weil ist das einfach irgendein eher dunklerer Vulkanboden, sonst was irgendwie im Spiel, weil das sorgt
spannend.
Oft einmal für so für diese Würzthematik, da wäre ich dann hingerannt, weil ich kann's ganz schwer zuordnen. Jetzt,
also ich verstehe, wo du hingehst mit diesem Vulkanboden oder mit dem dunklen Boden generell. Es ist Schiefer, nicht Vulkan.
Ja, es ist Schiefer, okay, gut, ja. Weil es hat nichts Kalkiges an sich quasi, also es macht schon Sinn mit dem Schiefer. Das heißt, es ist irgendwo, aber es hat nichts von Mosel, es hat nichts von... Wo gibt es noch viel Schiefer in Deutschland?
Geh vielleicht nicht mehr weg von Deutschland.
Ist doch Österreich?
Mhm.
Ah.
Mhm.
Ah. Und das ist dann aber nicht lustig Kitzek, oder was?
Doch lustig Kitzek.
Ja, okay, weil das macht Sinn.
Das macht Sinn,
weil
gell?
Das macht Sinn mit der Stilistik, die immer, finde ich, eher in Richtung Deutschland irgendwie geht.
Voll.
Und diesem,
aber nicht ganz
und nicht
zum Pinpointen.
Genau, nicht,
es ist nicht
du bringst es nicht hin, genau. Weil ich hätte es nicht nach Niederösterreich gestellt. Sondern das Erste, was ich dann, wenn das nicht Deutschland ist und ich nichts finde, ich war jetzt nicht selber drauf gekommen, dass ich sofort zurück nach Österreich gehen muss. Ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen gebraucht. Aber du kommst nirgends hin, wo du sagst, das passt in Deutschland.
Ja.
Macht Sinn.
Mhm.
Ja, okay, auf das war ich jetzt selber halt nicht ganz gekommen, aber sauber. Cool. Moment. Wer macht denn sowas da noch? Puh, schwierig.
Wer macht denn das? Was gibt es da noch?
Haben wir Schauer schon gehabt?
Nein.
Es ist Schauer.
Es ist Schauer.
Ah, das hat ja endlich einmal fallen müssen. Ich war jetzt gerade verwirrt und habe gedacht, Moment, haben wir das gehabt? Weil es ist doch immer wieder präsent.
Ja, 100%.
Rundherum.
Bei mir war es auch so. Hat fallen müssen.
Hat fallen müssen, ja. Super Weine. Cool, sehr spannend.
Ja, das ist der Riesling Alte Reben 21.
Ah, Alte Reben ist das. Cool.
Mhm.
Schön, jetzt bin ich gespannt auf die Geschichte.
Na, ich bin grundsätzlich mal sehr happy damit, wie du das auch eingeordnet hast, weil es sehr stimmig ist von dem, was ich so ein bisschen im Kopf habe dazu. Mhm. Und auch wie man es generell einordnen würde. Nämlich nicht automatisch nach Österreich schmeißen. Dunkelwürzigkeit, so schön ein bisschen drinnen.
Ja.
Sehr, sehr fresh, sehr, sehr straff war das Ganze.
Voll.
Trotzdem macht es ein bisschen am Bogen.
Mhm.
Also ich finde, du hast das super schön beschrieben. Und ich finde, man kommt so auch sehr, sehr gut dann auf das Thema Kitze geben. Ja, du bist ja früh genau, hingekommen eigentlich. Genau.
Du kommst dann, wenn es nicht nach Deutschland gehen kann und es nach Österreich gehen muss, dann kann das eigentlich dann nur mehr kitzig sein. Ja. Weil wo sollte das sonst her sein? Cool.
Na voll.
Schön.
Na gut.
Sehr gut.
Die Geschichte der Schauer. Eine Schauergeschichte. Naja, klar. Ich meine, bitte.
Der war aufgelegt, ja.
War ziemlich aufgelegt sogar. Wir reden halt vom Weingut Schauer. Und es ist jetzt nicht so, als hätte man nicht dazu auch schon die eine oder andere Hörerempfehlung gekriegt. Zumindest ich habe schon zwei dazu gekriegt, vom lieben Jan und vom lieben Simon. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber ich habe dann tatsächlich auf der Via Vinum vor dem Stefan Schauer stehen müssen und mir gedacht, warte mal, wir haben eigentlich noch immer nicht im Podcast gehabt. Wie kann das eigentlich sein?
Ich habe das auch seit Ewigkeiten auf der Liste.
Ja, klar.
Und irgendwie ist es untergegangen. Ganz ehrlich.
Also, ja, wahrscheinlich, weil es zu nahe ist. Manchmal vergisst du so Weingüter, die sehr nahe sind, die du eh öfter mal irgendwo hast. Der Klassiker.
Klar, also wir sind wahrscheinlich zu nahe dran gestanden, das stimmt, ja.
Yes.
Weil das ist auf einer der ersten Listen, glaube ich, ist das umgestanden, weil halt einfach yes, immer same. Spannende Weine liefert halt immer.
Yep.
Hat auch
Preis-Leistungstechnisch immer
sagen,
super.
Ich wollte gerade sagen, immer. Es hat immer ein super Preis-Leistungsverhältnis. Mm-hmm. Das ist ja. Auch, also ist einfach ein Punkt, den musst du auch dazu sagen, weil wenn du sagst, okay, passt, gerade wenn du irgendwie mal 3-4 Rieslinge blind hinstellen willst, wem oder so, dann boxt sowas dazu, weil es einerseits preis-leistungstechnisch super ist, weil du nicht aufs Kitzeck kommst. Top.
Ganz genau. Immer es ist ein guter Piratenwein und ein günstiger Piratenwein nur dazu. Also richtig. Es ist super angenehm eigentlich.
Aber man kann es auch einfach so kaufen und trinken, weil es halt einfach
100%ig richtig, ganz genau. Also vielleicht nehme ich gleich noch vorweg, weil wir jetzt gerade den Preis diskutiert haben. Der neicheste Jahrgang kostet jetzt zum Beispiel bei Wein und Co. kriegt man es 23,99.
Ja, gut.
Es ist preis-leistungstechnisch nach wie vor absolut top. Also. Aber gut. Sag mal, was weißt denn du über das Weingut Schauer?
Tatsächlich gar nicht so viel. Mhm. Also ein bisschen diese Grundinfos mit gibt Buschenschank und sind zwei Brüder.
Genau.
Und machen geile Weine. Aber dann, also die Backstory bin ich nicht so weit drinnen.
Perfekt. Das war schon mal nicht schlecht. Gespannt. Das waren so ein bisschen die Grundinfos.
Ja, ja. Die Eckpunkte kann ich dann auch sagen. Perfekt. Aber viel mehr geht sich dann nicht aus.
Na gut, dann starten wir in die ganze Story, hätte ich gesagt. Ich habe mit dem lieben Stefan telefoniert und wir kennen dann ja beide mittlerweile seit einiger Zeit und ich habe ihm gebeten, jetzt trotzdem einmal die Geschichte vom Weingut komplett aufzurollen für mich, weil ich da auch nicht so hundertprozentig diesen Einblick gehabt habe. Ich meine, ich weiß halt, wie du gerade gesagt hast, aktuelle Daten, dass das auch die zwei Brüder sind, die das machen, aber was historisch passiert ist, keine
voll,
Ahnung.
Voll, wo die herkommen, wie das alles aufgebaut worden ist, genau. Nix.
Und es ist eine ziemlich klassische südsteirische Geschichte, so wie kann ich vorwegnehmen. Also du hast historische Dokumente, die belegen, dass seit 1757 die Schauer es dort gibt, wo es halt gibt, wie bei vielen anderen auch. Es war halt einfach ewig lang ein Bauernhof. Gemischte Landwirtschaft, ganz, ganz klassisch, bis Mitte der 80er. Mhm. Und erst der Papa von Stefan und Bernhard, so heißt der andere Bruder, hat dann wirklich sich ein bisschen mehr fokussiert auf das Thema Wein. Davor hat es ja der Landwirtschaft gegeben mit Schweinen, Acker, Wein. Buschenschank gibt es übrigens schon seit die 50er. Das war halt damals einfach ein weiteres Mittel, um irgendwie wirtschaftlich gut durchzukommen. Und das hat sich dann einfach langsam, langsam aufgebaut. Aber erst ab Mitte der 80er hat es dann so richtig geschoben. Weil klassischerweise, das ist die Aufstiegszeit der Südsteiermark.
Genau, haben wir schon in vielen, vielen Folgen auch gehört, dass halt da dann mit Weinskandal und Co. das auf einmal spannender geworden genau. ist, dass man wirklich diese trockenen südsteirischen Weine auch wirklich für voll nimmt.
Genau, weil du hast einfach keine Angst haben müssen vom Frostschutzmittel.
Genau,
da drin.
Genau.
Das geht sich halt
ein
nicht aus.
Ein großer Vorteil. Und auf einmal war es natürlich auch spannend, dass man da runtergefahren ist.
Genau, weil schön war es ja schon immer.
Genau.
Aber jetzt waren auch die Weine nur dazu ein bisschen spannender. Und es ist ja nicht so weit weg eigentlich. Und da sind eigentlich ziemlich viele Leute dann relativ schnell draufgekommen in den 80ern. Ja, und es war so, dass der Papa vom Stefan seine Ausbildung in Süberberg abgeschlossen gehabt hat. So in den 80ern. Und dann halt zurückgekommen ist an den Hof. Und dann wirklich den Fokus gelegt hat auf das Thema Wein. Davor waren es halt wahrscheinlich ein paar Hektar. Und er hat dann aber auch wirklich neue Sorten auspflanzt. Also auch Sauvignon Blanc gesehen, dass das gut funktioniert. Das auspflanzt, Muscatella auspflanzt. Also diese ganzen Sachen, die ja klassisch sehr, sehr gut funktionieren für das Thema Buschenschank.
Mhm.
Er hat also wirklich die Zeichen der Zeit gelesen, hat der Stefan gesagt. Und dieser Aufschwung in der Südsteiermark, den haben wir eh schon zu Genüge diskutiert. Was ich ganz spannend finde, gerade bei den Schauers, ist, dieses Thema Buschenschank, weil das sehr, sehr zentral ist. Also auch wenn du über sie hörst, über sie liest, die Buschenschank ist schon sehr, sehr wichtig für sie. Und das habe ich mit dem Stefan jetzt nur mal eingehend diskutiert. Auch noch immer.
Ja.
Genau.
Also das war ja jetzt gleich eins von den ersten Sachen, wo sie gesagt hat, Buschenschank. Weil das verbindest du auch wirklich mit einer, dass das, also das Kommunizierensgefühl da einfach so,
ja,
dass das halt ein extrem wichtiges Thema ist und dass das immer noch ein extrem wichtiges Thema ist.
Und das
weil bei
ist
vielen
es.
Weingütern hörst du es halt so, dass das früher gegeben hat und dass der Aufstieg damit begonnen hat.
Genau.
Aber viele haben halt dann einfach aufgehört, weil sie gesagt haben, ja passt, und Buschenschank haben wir dann aufgehört,
genau,
in die
oder halt
2000er.
Extrem reduziert, ne? Mhm. Also was weiß ich, 2 Wochen im Jahr oder so, ja, ausgesteckt, damit es halt irgendwann einmal ist, ja, damit man das halt nur irgendwie nutzt, weil ganz oft kannst du es halt nicht einfach wegreißen, ja, dieses riesige Ding, das da die Eltern vor 20 oder 30 Jahren hinbaut haben. Aber bei den Showers ist das nur immer richtig wichtig. Also die Buschenschank bzw. das Thema Tourismus generell findet der Stefan ganz, ganz essentiell für sie und auch natürlich für die Entwicklung der Region. Er hat gesagt, das ist super essentiell. Mit einer Buschenschank, also mit der Buschenschank, ermöglichst du den Gästen, dass gemütlich bei dir ankommen, ungezwungen, dass da sehr familiäre Atmosphäre eigentlich, weil du empfangst das trotzdem bei dir am Hof. Du kannst die da ganz gemütlich dann hinsitzen, in im Normalfall super schönen Atmosphäre. Also bei einer ist sie wirklich sauschön. Skizzig ist ja wirklich eine unendlich schöne Landschaft. Und da sitzt du mittendrin, dann kostet ein paar Weine, es kostet nicht die Welt. Du hast aber auch keinen Druck, dass du nachher 5 Kisten mitnimmst. Weil weißt du, wenn du zu einer Verkostung irgendwo hinkommst, als Privatperson ist es oft schon so ein bisschen dieses, und was willst du jetzt mitnehmen?
Ja genau, was darf ich in der Zusammenstellen für,
genau,
Kisten?
Und diese Buschenschank, die erlaubt dir, dass du diese Weine kochst, so wie du das willst, ohne dass du jetzt irgendwie auf irgendwas Acht geben musst, nur was dir taugt. Und wenn es dann nicht taugt, dann fährst du halt wieder, dann warst du zumindest schön. Und wenn es dir taugt, dann nimmst du ohnehin Kisten mit.
Ja. Und du hast da so schon was konsumiert quasi.
Genau.
Ne? Es und ist dieses, halt auch ein Mega-Hocken.
Es ist eine Mega-Hocken. Also wir reden nachher noch ein bisschen über das Thema Buschenschank im Detail, auch wie das heute ausschaut und so weiter und so fort. Aber das war und ist noch immer super, super essentiell für sie. Und der Stefan sagt, das würde er nicht missen wollen, auch wenn es anstrengend ist, das Ganze. Also auch dieser Urlaubsflair und diese schönen Erinnerungen, sagt er, haben wirklich dazu geführt, dass die Leute das halt so ein bisschen ausgetragen haben, diesen steirischen Wein, und dann halt in Wien danach gefragt haben, im Westen Österreichs danach gefragt haben, habt ihr nicht den Wein vom XY, weil mal es war so schön, wie wir da gesessen sind, sobald der halt daheim ausgeht, ne? Oder auch bei Händlerinnen und Händlern danach gefragt haben. Und dieses Nachfragen, das pusht natürlich die Nachfrage.
Na klar.
Und ich meine, im österreichischen Bereich funktioniert das natürlich besser als im internationalen Kontext. Aber in Österreich hat das die südsteirischen Weine extrem angeschoben, hat der Stefan gesagt. Auf jeden Fall, die Schauersche Buschenschank ist dann in den 80ern expandiert worden, größer worden. Und 1993, so, das war wirklich die Hochzeit, die Blütezeit der Eltern, hat der Stefan gesagt, nochmal neu gestaltet worden. Und so ungefähr ist sie jetzt. Natürlich haben sie es immer wieder renoviert und so weiter. Aber so groß wie sie heute ist, so war sie auch schon 1993. Da waren die Eltern so Mitte 30 und haben damals halt wirklich ordentlich profitieren können vom Tourismus und haben das auch wirklich in die Hand genommen und gesagt, passt. Zimmer gibt es auch heute noch, 10 davon. Das ist ein bisschen die geschissenere Hocken.
Ja, ja, ich würde gerade sagen, das ist nochmal extra Arbeit, weil man muss Frühstück machen.
Du hast die ganze Zeit Menschen da.
Ja.
Aber ja, über dieses Thema Buschenschank diskutieren wir nachher noch ein bisschen im Detail. Jetzt schauen wir uns einmal die Story weiter an. Also, wir haben die Eltern von Stefan und von Bernhard und die pushen da, bauen das Ganze aus, vor allem die Buschenschank, vor allem das Thema Tourismus und so weiter, das ist für sie sehr, sehr wichtig. Bis 2009, als der Stefan dann seinen ersten Herbst daheim gemacht hat, sind es rund 7 Hektar Weingärten, die sie haben. Wenn du jetzt dran denkst, heute sind es mehr. Ne? Also
ja,
du wirst ein bisschen im Gefühl haben, dass es heute
eine höhere Zahl im Kopf. Ja.
Ganz genau. Aber die 7 Hektar waren damals mehr als genug für das Thema Buschenschank und das war es halt, das haben sie gebraucht. Es war halt sonst rundum auch noch genug zum Tun. Ne? Also du hast halt auch so ein bisschen, wenn du Buschenschank hast, immer zusätzliche Produkte, was kannst du selber machen und so weiter und so fort.
Ja, du bist ja nicht trotzdem nicht am Schluss Weinbauer per se, sondern du bist ja wirklich
Gastronomie.
Gastronom und Hotelier in einer
das
gewissen Form quasi.
Ne? Also
du bist ja zwar so ein Multikonstrukt und 7 Hektar da unter Anführungszeichen mitzumachen, ne? Ist halt eh schon eine Riesenmenge.
Ja, vor allem im Kitzig.
Mhm.
Absolut. Also nicht zu unterschätzen. Der Stefan hat gesagt, das hat jetzt nie geheißen, du musst heimkommen und du musst Winzer werden. Aber er hat sich eigentlich nie wirklich was anderes vorgestellt. Und das war irgendwie immer schon, ja passt, werde Winzer. Und mit 14 hat er sich dann entscheiden müssen, in welcher Schule er will. Und das war eine relativ pragmatische Entscheidung eigentlich. Silberberg ist ausgeschieden, weil er wollte schon eine Matura machen, also Abi haben, keine Fachschule machen. Klosterneuburg ist ausgeschieden, weil da ist der Notenschnitt nicht mehr gewesen. Also da hat ein bisschen was gefehlt am Notenschnitt, damit er da hingehen kann. Und zum Glück haben sie gerade in Leibniz eine neue Schule aufgemacht, und zwar die Wienerhack. Der allererste Jahrgang der Wiener Hack hat den Stefan Schauer drinnen gehabt. Da haben sie eh nach Schülerinnen und Schülern gesucht, weil das war so ein Zwischending so ein bisschen. Und was weiß ich, die Winzerkinder gingen halt klassischerweise nach Silberberg oder halt rüber nach Klosterneuburg. Und dieses neiche Ding hat aber eigentlich super passt, weil da hat er daheim wohnen können.
Da hat er jetzt nach Wien müssen. Weit,
genau. Da hat er Freunde nach wie vor gehabt, die sind halt dann teilweise in die normale Hack gegangen und er war halt in der Wiener Hack. Und sie haben eh zum Teil die gleichen Kurse, also Kurse, die gleichen Schulstunden gehabt. Hm. Aber es hat dann halt so ein paar Sonderdinger gegeben für sie.
Handelsakademie für alle, die sich nicht auskennen.
Ich habe gerade da eben stehen.
Ah, ja.
Kurzer Exkurs für alle, die aus Deutschland kommen oder in Österreich nicht wissen, was ein Hack ist. Das ist eine fünfjährige Oberstufenform mit Abi hinten dran, im Normalfall eher Richtung wirtschaftliche Bildung, also Rechnungswesen und so weiter und so fort. Und die Wiener Hack war eben das kombiniert mit dem Thema Weinbau. Und zwar relativ spezifisch kombiniert mit dem Thema Weinbau. Der Stefan hat gesagt, das war eigentlich ganz cool. Als 15-Jähriger bleibt da jetzt nicht so viel hängen, aber du lernst halt so ein bisschen diese Weinbausachen mit. Mittwochs war immer der Weinschultag. Also da haben sie wirklich einfach einen Tag gehabt. Da war Fokus auf das Thema Wein. Mit 15, 16 bleibt das nur ein bisschen halt im Hinterkopf und verschwindet dann irgendwann einmal wieder. Aber so richtig den Hebel umgelegt hat sie ihm dann nach der Hackmatura in Silberberg. Es ist nämlich so, dass ein Teil der Wiener Hack dann nur ein einjähriges Kolleg in Silberberg ist. Das heißt, du besuchst dann einmal wirklich die Weinbauschule komplett fokussiert für ein Jahr. Und das finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Okay. Weil du bist dann auch schon ein bisschen reifer. Ne? Also du bist dann so 18, 19. Und du bist dann wahrscheinlich auch ein bisschen aufnahmebereiter. Zumindest war es der Stefan.
Aber ist das dann verpflichtend quasi, dass du das nachher noch machst?
Das ist verpflichtend gewesen. Es ist halt schon, ja, für den Stefan zumindest super gewesen. Er hat gesagt, da ist ihm dann wirklich ein bisschen der Knopf aufgegangen. Da hat er gecheckt, okay, passt, das ist tatsächlich spannend.
Mhm.
Auch für seine Zukunft, aber auch so grundsätzlich. Damals mit so 18, 19 ist er dieses Interesse aufgekommen für, wo kommen Weine her, wer macht die? Und dann hat er auch schon, da haben sie dann so ein bisschen, was weiß ich, diese Weinatlanten von der Jancis Robinson oder vom Stuart Pickett umher gelegen. Da hat er dann so ein bisschen drin blättert, sich gedacht, oh, das ist eigentlich ganz spannend. Da stehen so ein bisschen Winzerinnen und Winzer drinnen. Und dann waren daheim immer deutsche Rieslinge, weil das natürlich die Eltern auch spannend gefunden haben. Riesling und das Kitzek Sausal ist halt schon einfach eine sehr lange Verbindung. Ich erzähle dir nachher noch, wie lang ist es, ganz lustig. Auf jeden Fall haben sie daheim ein bisschen was stehen gehabt davon. Das hat ihm auch geschmeckt, das war spannend. Und dann, ja, fokussierst du einfach immer stärker darauf.
Weil das heißt quasi, die Eltern haben halt auch schon Wein weitergedacht. Weil wir hören ja oft diese Geschichten, wo die Eltern quasi halt mal mit, gerade wenn es so Buschenschank-Geschichten sind, mit Wein anfangen und das halt oft dann einfach wirklich dazu dient, in der Buschenschank Wein zu verkaufen. Punkt. Aber da klingt es ja schon so, als war da schon so zumindest ab Interesse, vielleicht nicht bei den eigenen Weinen umgesetzt, aber zumindest ein Interesse da gewesen, weiter hinaus. Und das ist eigentlich schon mal cool, wenn du das hast.
Es klingt auch für mich so. Also der Stefan hat gesagt, das waren deutsche Rieslinge daheim.
Ja, das ist schon leiwand.
Das wird nicht eher einkauft haben.
Für, ja, sind wir da jetzt irgendwann halt in die 2000er oder sonst das Anfang quasi. Das ist ja schon cool, weil das ist ja schon ein Blick, der nicht nur darauf geht, wo bin ich, sondern wirklich auf ein breiteres Bild. Und das ist ja das, was dann Qualität am Schluss ausmacht, dass du die auch einordnen kannst und da verstehst, wo stehe ich da und nicht einfach nur in deinem Eckerl sitzt und sagst, ja, ich mache etwas ganz Tolles genau da, sondern du siehst, du kennst alle Sachen quasi, du interessierst dich für mehr.
Ja, genau. Hm. Also zumindest so teils dürfte auf jeden Fall Interesse da gewesen sein, definitiv. Und der Stefan hat auch gesagt, es war nicht bei allen Winzerinnen und Winzern, also nicht bei allen Winzerkindern, mit denen er zum Tun gehabt hat, so, beziehungsweise auch nicht bei den alten Familien natürlich. Und das hat er auch ganz besonders gespürt bei der Abschlussreise von Silberberg aus. Da ist er in den Seewinkel gegangen und dort unter anderem zu Kracher. Und viele von den Schülerinnen und Schülern haben gesagt, fahren wir jetzt zum Kracher, keine Ahnung, wer das jetzt ist. Und der Stefan so, voll cool, wir fahren jetzt zu einer Winzerlegende.
Kleiner Freak.
Ja, war komplett begeistert und alle anderen so, was ist Kracher? Verstehe nicht. Also auch für Winzerpersönlichkeiten hat er was übergehabt. So dieses, wer reißt da was in der Weinwelt und so weiter. Und das ist, ich glaube, das bringt halt extrem viel. Das ist einfach extrem cool, wenn du so ein bisschen ein Gespür dafür schon hast, relativ bald auch schon. Und nicht sagst, Mann, was das ist.
Ja, naja, sicher. Hm?
Nach Silberberg, also nachdem er das dann abgeschlossen hat, ist dann ans Weingut groß gegangen.
Mhm. Ah, ja.
Und er hat gesagt, da dass ich richtig viel mitnehmen können. Also beim Hannes, beim Johannes, hat es immer was zum Kosten gegeben. Der Louis war damals auch noch viel stärker involviert.
Ja,
das war so ein bisschen diese Anfangszeit. Da ist der Michi dann gerade heimgekommen. Also wir sind so um die Zeit rundum. Und am Abend hat man da immer was Spannendes aufgerissen. Also auch da wieder dieses Thema, man interessiert sich für mehr als nur das, was man so daheim hat, sondern auch für die Welt. Und auch sonst hat sich der Stefan eigentlich ganz spannend Praxiserfahrung geholt. Also er war unter anderem einmal bei Donaubaum in der Wachau. Er war mal in Piemont. Also jetzt ist schon so ein bisschen was er angeschaut zwischendurch. Aber groß war so die längste Station, die wichtigste Station. Wie schon vorher erwähnt, 2009 war der Stefan das erste Mal für eine Lese daheim. Da ist er noch nicht 100% heimgekommen, aber er hat zum ersten Mal angefangen, dass er so ein bisschen Aufgaben übernimmt. Und das war ziemlich hilfreich. Der Papa war damals Bürgermeister von Kitzek und hat halt eh nicht mehr so viel Zeit gehabt dafür und war dann eigentlich sehr, sehr froh, dass da wer ist, der ihm einfach die Arbeit abnimmt. Das heißt, da ist jetzt nicht so viel hinterfragt worden. Es hat nicht so viel Reibereien gegeben. Aber auch, weil der Stefan halt damals sich gedacht hat, ich tue jetzt einmal so weiter, wie der Papa da hat. Also konventionell, relativ klassisch das Ganze. Und das hat sich dann halt in den Jahren dann auch ein bisschen geändert. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen.
Ja.
2010 ist der Stefan dann nur mal vor einer Frage gestanden, und zwar, geht er jetzt fix heim? Also bleibt er jetzt wirklich daheim in der Steiermark? Oder macht er nicht nur ein bisschen was anderes zum Übergang? Also da ist er noch relativ jung, da ist er Anfang 20. Ne?
Mhm.
Und er hat sich dann gedacht, naja, gehen wir noch ein bisschen nach Wien, gehen wir ein bisschen studieren. Und hat sich an der BOKU inskribiert. Und da ist auch schon sein jüngerer Bruder, der Bernhard, gewesen. Die sind nicht weit auseinander, das sind glaube ich 2 oder 3 Jahre auseinander, nicht viel auf jeden Fall. Mhm. Und der hat ebenfalls in Wien studiert, aber an der FH und im Bereich Tourismus. Also der war eigentlich prädestiniert für Tourismusschule und so weiter. Also nicht ich gehe jetzt heim und übernehme das Weingut oder so. Das war ein Stefans Ding eigentlich. Genau, ja, sind die 2 Buben halt in Wien.
Und was kann schief gehen.
Naja, zum Beispiel hat der Stefan 4 Jahre lang einfach beim Bernhard auf der WG-Couch geschlafen. Dass der Bernhard nicht 100% begeistert war, dass da jetzt der große Bruder die ganze Zeit auf der Couch schläft, ist wahrscheinlich zu erwarten, aber es war im Stefan relativ
Stefan
wurscht.
Stefan war das wurscht, ja, okay. Also so hätte ich es jetzt auch eingeschätzt.
Ja, komplett egal. Aber er hat gesagt, auch die Zeit war extrem prägender, weil damals hat es in Wien jetzt noch nicht so viel sinnvolle Weinbars gegeben, aber es hat Wein und Co. gegeben und da hast du dann halt eben dein Weinwissen angetrunken. Und das war halt so die Wein und Co. Partie mit dem Willi Schlögl, mit dem Hans-Martin Gesellmann und den ganzen Konsorten. Kannst du dir vorstellen, dass das ein bisschen eine wilde Zeit war?
Das
Studium war jetzt nicht das intensivste.
Ja,
wobei das Weinstudium war schon intensiv. Ne? Also man hat sich da durchaus durch alles verkostet, was es irgendwie gab.
Probieren geht über Studieren oder so.
Genau, das war auch der Ansatz vom Stefan.
Nicht schlecht.
So ist der Stefan halt dann ein paar Jahre lang zwischen Wien und der Südsteiermark so ein bisschen hin und her gependelt. Für ihn war klar, er kommt irgendwann einmal fix heim, aber das war halt schon noch so ein bisschen, das hat er, glaube ich, braucht. Ein
bisschen ein Ausgleich dazwischen.
Also er hat gesagt, das war einfach prägend, das war cool. Also du lernst da einfach mehr kennen, als wenn du nur in der Südsteiermark sitzt. Es ist einfach so.
Das haben wir ja auch schon öfters gehört, dass quasi dieses Thema, du musst dich dann irgendwann halt dafür entscheiden, dass du wirklich da bist, aber es ist halt ganz was anderes. Als wie jetzt der Großstadt. Ne? Du bist halt dann wirklich auf deinem Fleckerl und die Südsteiermark ist ja dann trotzdem alles auseinandergerissen. Das sind alles kleine Ortschaften und du sitzt dann in deiner Ortschaft. Da passiert halt dann nicht so viel. Du kannst nicht sagen, ja passt, ich gehe jetzt einmal dorthin und da in die nächste Weinbau.
Ja, du hast einfach viel weniger Möglichkeiten.
Ja.
Vor allem nicht so zentriert. Nicht so auf dem Haufen.
Genau.
Nach und nach hat er dann schon angefangen, während dieser Zeit so ein bisschen Ideen einzubringen im Betrieb. Zum Beispiel wieder angefangen, Holzfässer zu kaufen, weil das Thema Holz war schon so ein großes Thema dann noch, auch für das Thema Riesling, für das Thema Sauvignon und so weiter und so fort. Und die hat der Papa halt 10 Jahre davor alle ausgekaut gehabt, hat er halt wieder neu gekauft, hat schon passt, ist es schon ausgegangen irgendwie. Und der Papa hat gesagt, mach, passt schon, wird schon rennen.
Okay.
Schaffen wir schon. Die Flächen sind dann auch gewachsen, bis 2013, 14 waren es so um die 10 bis 11 Hektar. Also du hast schon ein bisschen Wachstum, davor waren es 7, 2009. Und dann hat aber der Bernhard plötzlich auch gemeint, wir kommen jetzt heim.
Und das war überraschend,
oder? Das war überraschend, das hat die Eltern ein bisschen geschreckt, hat er gesagt, der Stefan. Und der hat ja in Wien wirklich Tourismusmanagement studiert und dann bei Do & Co. gearbeitet, also der war eigentlich anders gepolt, aber der ist halt über den Tourismus zum Wein gekommen.
Mhm.
Und das ist halt gefährlich. Und dann will er halt auch. Und zu Beginn hat es dann so ein bisschen Existenzängste gegeben, hat der Stefan erzählt, gerade bei seinen Eltern, weil so ein kleiner Betrieb, kann der das stemmen, schafft man das,
geht sich
das
aus? Immer
3 Familien eigentlich, weil die Eltern hast du dabei.
Ja.
Und die Eltern sind noch nicht so alt zu dem Zeitpunkt, ne? Also du musst halt schauen, dass sich das irgendwie alles ausgeht. Ich meine, klar, die haben jetzt damals noch keine Kinder oder sowas in der Richtung gehabt, aber du musst halt für die Zukunft planen, wenn du so einen Schritt machst. Aber der Konsens war dann, irgendwie kriegen wir das schon hin, das machen wir schon. Und so hat der Betrieb halt einfach ordentlich wachsen müssen. Also das war dann einfach das Fazit daraus, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir ordentlich
wachsen.
Höchststand haben wir dann 2020 übrigens mit 31 Hektar Rebfläche im Kitzek. Das ist ein ordentlicher Haufen.
Das ist viel, weil das halt alles steuer ist und alles zart zum Bewirtschaften. Ja.
Und du siehst, es ist relativ schnell gegangen, von 2014 bis 2020 auf 31 Hektar hoch. Mittlerweile sind wir übrigens wieder bei ein bisschen weniger, bei 29 Hektar ungefähr.
Ja. Ja.
Damit du jetzt von 29 Hektar oder auch von 31 Hektar den ganzen Wein weiter kriegst, musst du schon einiges machen, hat der Stefan erzählt. Aber die Schauers sind ja findige Jungs und ziemlich viel unterwegs. Also da gibt es eigentlich grundsätzlich keine Probleme. Die kennen
Gott und die Welt. Also, ja, das ganz genau. Machst du eigentlich jetzt nicht
die
so viel
waren, die waren einfach generell, also sie haben ja gesagt, sie haben ja schauen müssen, wie kriegen wir das jetzt weiter, weil wir müssen jetzt ordentlich pushen.
Ja, vor allem, wenn das so schnell geht. Ne? Du wächst halt nicht mit Händlern, ja, mit genau. Oder sonst
also das
was.
Das kriegst du nicht in der Buschenschank aus. Das genau, geht sie wirklich weit
nicht kriegst raus. Kriegst in der Buschenschank nicht aus. Du musst wirklich verkaufen. Du musst schauen, wie kriegst du das auch nicht nur in Österreich auch wahrscheinlich, genau. Dass du halt ein bisschen Export machst, weil vor allem, wenn das so schnell geht, ist der Markt halt sonst da überfordert. Ne? Ja. Also es ist nicht so easy.
So ist es. Aber sie waren halt einfach von Anfang an dann viel unterwegs. Alle beide. Also ja. Sie waren auch bei Vinotheken, sie waren bei allen möglichen Messen, also auch bei Ferienmessen und alles mögliche. Und dann kriegst du wieder irgendwo Connection und dann kriegst du wieder irgendwann einen Verkäufer, einen Händler und so weiter und so fort. Und so haben sie sich einfach langsam aber sicher für ihre Kantelt und sie haben eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass zu viel Wein da war. Es ist immer gut ausgegangen, dass okay. Am Schluss alles weitergegangen cool. Ist.
Das musst du immer hinkriegen mit dieser Menge dann und mit dem Schritt, dass das doch wirklich schnell wächst, weil du halt sagst, okay, passt, wenn wir das jetzt so machen in der Konstellation, brauchen wir einfach die Menge, brauchen wir den Absatz, damit das halt die drei Familien ernährt. Ja, nicht voll. So einfach.
Ich glaube, es ist ein bisschen ein Understatement vom Stefan, weil du musst das einmal hinkriegen.
Voll.
Also, ja, ich habe große Augen gemacht. Ja. Weil mir war nicht bewusst, dass dieses Wachstum so ein dass großer Sprung voll. War da jetzt, diese 6 Jahre.
Nein, ich habe auch diese Pi mal Daumen 30 Hektar halt im Kopf gehabt. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass das halt
das
einfach
schon groß war.
Dass das genau, dass das halt ähnlich wie eben angesprochene groß und sonst was, genau. Dass da halt davor schon bei den Eltern das Wachstum da war und eigentlich das jetzt eher, weil ich habe auch das so ein bisschen im Kopf gehabt, dass da jetzt gerade nicht die Wachstumsphase da ist, was ja offensichtlich eh stimmt, aber ich hätte jetzt gesagt, okay, wahrscheinlich ist das halt mit den Eltern dann einmal auf 30 Hektar aufblasen worden und jetzt geht's langsam, bleibt es da oder geht langsam ein bisschen zurück. Okay,
ja.
Spannend.
Naja, andere Story. Das ist ganz spannend, wirklich. Im Gegensatz zu den Eltern hat es dem Stefan übrigens von Anfang an recht happy gemacht, dass der Bernhard heimkommt. Also der hat nie das Gefühl gehabt, da kommen die zwei anderen und das ist schlecht, sondern er hat gesagt, wenn du zu zweit bist, dann hast du die doppelte Arbeitskraft, die schaut nicht. Du kannst deine Ideen teilen, du kriegst unterschiedliche Sichtweisen. Du hast nicht diesen Generationenunterschied im Gegensatz zu den Eltern, weil auch mit den Eltern kannst du Ideen teilen, aber du
hast ja trotzdem ein anderer Zugang, ja.
Ja, und du hast trotzdem unterschiedliche Sichtweisen, weil der Bernhard kommt aus dem Tourismus, der hat einfach eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Und trotzdem bist du halt, du verstehst dich halt. Und das muss schon echt cool sein. Er hat gesagt, das ist extrem viel wert. Sie haben im Büro Schreibtische gegenüber voneinander und dann werfen sie halt ihre Ideen hin und her. Geil. Und schauen mal, was dabei rauskommt. Das ist ganz cool. So, Schritt für Schritt haben sie die zwei dann auch wirklich langsam mehr traut. Mit dem quote-unquote Scheißjahr 2014 waren dann so die ersten kleinen Freiheiten, die sie sich genommen haben, einfach weil es halt ein schlechtes Jahr war und sie gedacht haben, es ist auch schon wurscht, probieren wir halt einmal ein paar Kleinigkeiten. Da hat es dann auch neue Etiketten gegeben, weil dieses, okay passt, der Bernhard ist daheim, wir machen das jetzt, wir reißen das jetzt nochmal anders an als davor. Und der Stefan ist ja zu dem Zeitpunkt quasi auch heimgekommen. Also der ist 2015 hat er aufgehört, bei der BOKU zu studieren.
Okay.
Das heißt, das war alles so dieses, okay, passt, ob
in
jetzt
diesem
machen
Zeitraum
wir's.
Quasi, ja. Genau. Dann müsste es ja auch kommunizieren, ja.
Richtig, genau. Und es hat dann auch Rebranding gegeben mit einer Agentur gemeinsam. Sie haben auch diesen Riesling als Chance nochmal fix festgelegt und gesagt, okay, passt, das war auch schön, wenn wir uns da ein bisschen drauf fokussieren könnten. Und ja, das immer stärker forciert. Ein großer Aha-Moment, hat der Stefan gesagt, war das Frostjahr 2016. Von dem haben wir eh schon ein paar Mal gehört, als sehr, sehr einprägsamen Moment in vielen Winzergeschichten. Sie haben damals nur 20% der Ernte gehabt und sind halt vor dem Problem gestanden, dass sie viel mehr Bedarf gehabt haben. Du bist schon im Wachstum, du hast eigentlich was du für die Buschenschank brauchst und du brauchst aber für die Vertriebspartner auch die Mengen.
Und du brauchst auch die Kohle.
Und du brauchst die Kohle natürlich auch, ganz genau. Sie haben lange gekadert, hat der Stefan gesagt, und haben dann beschlossen, okay, passt, wir müssen Trauben zukaufen, ansonsten geht sie das hinten und vorne nicht aus und haben dann für die Buschenschank Trauben zukauft und haben lange überlegt, wie sie das kommunizieren sollen, wie geht das, wie funktioniert das und sind dann draufgekommen, die Leute ist das komplett wurscht, solange einer schmeckt, was da vor einer steht.
Richtig, ja.
Und das hat dann dazu geführt, dass sie stilistisch viel, viel freier geworden sind, hat der Stefan erzählt. Sie haben dann erkannt, die Leute wachsen eh mit dem Stil. Die wollen teilweise auch einfach ein bisschen Veränderung. Die freuen sich, dass die Jungen da sind. Die zeigen voll viel Verständnis. Und damit haben sie ab 2017 dann einfach viel mehr probiert. Haben auch geschaut, wie schaut es aus mit Spontanvergärung, so im größeren Stil. Wie schaut es aus mit Holz im großen Stil. Wie schaut es aus mit Bio und so weiter und so fort. Also 2016 war wirklich so dieses, ja, was Klick gemacht hat bezüglich, wir können viel mehr machen.
Spannend,
ja. Genau. Bis 2009 war das Weingut komplett konventionell. Damals hat es in der Steiermark ein paar Pioniere gegeben, aber ansonsten hat das nicht wirklich wer hinterfragt, hat der Stefan gesagt. Und für ihn war es halt so, es war schon klar, dass jetzt keine Herbizide mehr verwendet werden sollten. Glyphosat hat alles eins von den ersten Sachen rausgehauen. Aber ja, du hast halt dann zum Beispiel diese leistungsstarken Motorsensen anschaffen müssen, weil gerätschaftstechnisch war es gar nicht so easy, dass du dann ankommst gegen die ganzen Pflanzen in der Südsteiermark. Das ist halt auch so ein Thema, das ein bisschen Steiermark-spezifisch ist, weil da wächst halt alles recht schön. Ist recht schön grün.
Ja, manchmal ein bisschen zu grün. Ganz gut.
Ja, das auch noch dazu. Aber ja, es war halt einfach Schritt für Schritt. Wie ich gesagt habe, 2017 waren dann so größere Bio-Experimente und ab 2020 haben sie komplett umgestellt auf biologische Bewirtschaftung. Aber wie sie gesehen haben, das muss jetzt so, das passt jetzt so. Im Keller ist jetzt auch so, dass sie weniger machen als früher, also keine Enzyme mehr, kein Aufzuckern mehr und so weiter und so fort, weil das war halt auch lang gang und gäbe. Das hast du dann einfach gemacht. Und jetzt ist es halt auch so, dass man ein bisschen flexibler ist, wenn man überlegt, wie trüb man zum Beispiel in eine Gärung geht, wie warm man in eine Gärung reingeht. Es ist einfach alles ein bisschen spontaner. Generell auch die Spontanvergärung.
Schicksal.
Es gibt auch Weingärten, bei denen weiß man so ein bisschen, sagt der Stefan, was man einer zutrauen kann. Also da kann man einfach ein bisschen mehr lassen und es gibt andere, die muss man ein bisschen einschränken, die muss man halt ein bisschen kühler gären und so weiter und so fort. Man weiß halt, wo der richtig geile Most herkommt, dem du eigentlich alles machen lassen kannst und man weiß, wo man ein bisschen mehr kontrollieren muss. Grundsätzlich versuchen Stefan und Bernhard die Lese in zwei Durchgängen zu erledigen. Auch das ist ganz spannend. Im Sommer gibt es eben auch Ertragsreduktion und im Herbst versuchen es dann, wenn es irgendwie geht, auch einen Durchgang zu schaffen.
Okay. Mhm.
Es wird im Prinzip bei der Lese alles separiert, junge versus alte Stöcke eben auch, und alles separat ausbaut. Also sie haben einen Haufen Fässer liegen, genau gesagt rund 70.
Ah, ja.
Und zwar von Barrique bis 3000er, alles Mögliche dabei.
Ja.
Alles ob die Ortsweine, gärt spontan. Weil das war bei mir auch immer so ein bisschen dieses, wie weit arbeiten sie mit Holz, wie weit arbeiten sie mit Spontanvergärung und so weiter.
Ja,
und so fort.
Genau.
Ich meine, alles, was man so im höheren Segment probiert, fühlt sich sowieso noch
voll
spontan an und so weiter und so fort. Aber für mich war es spannend zu hören, dass schon ob die Ortsweine quasi damit,
ja,
arbeiten.
Ja.
Und alles liegt ob die Ortsweine auch auf der Vollhefe im Holz. Ja, guter Bestand mittlerweile mit den 70 Fässern. Das geht schon.
Ja.
Bei den meisten Fässern weißt du schon so ungefähr, wo es landen. Aber der Stefan hat gesagt, die Feinabstimmung gibt es dann so ab Dezember. Also da wird einfach nochmal alles durchverkostet, gemeinsam entschieden. Auch. Und sie versuchen aber die Lagen zum Beispiel relativ spät zu schwefeln. Der 22er, den haben sie zum Beispiel gerade geschwefelt und dann alles zusammengeführt, wie wir telefoniert haben. Das war vor ein paar Wochen jetzt.
Mhm.
Also irgendwann im späten Frühling oder halt Frühsommer quasi.
Ja.
Und ja, ansonsten liegt alles an Lagenweinen im Normalfall mindestens ein Jahr bis zum nächsten Winter auf der Hefe im Holz. Und dann so. Und jetzt zum Riesling Alte Reben 21,
ja,
den wir hier im Glas haben. Alte Reben gibt es sowohl vom Papa als auch vom Opa. Also sie haben durchaus wirklich alten Rieslingbestand bei einer stehen. Wie schon gesagt, Riesling ist eigentlich schon relativ lang als Chance betrachtet worden im Kitzegsausal. Sogar der Erzherzog Johann, ja, vor über 200 Jahren, hat mit seinem Musterweingut experimentiert und dann gesagt, per Bescheid wahrscheinlich oder per Urkunden oder so.
Sicher
was.
Sogar, ja.
Der
Dekret wahrscheinlich.
Dekret wahrscheinlich.
Ja.
Hat dann empfohlen, dass auf Sausaler Schieferboden nur Riesling und Pinot Noir wachsen soll. In Gamlitz hat er übrigens gesagt, bitte vor dem Winter anbauen. Gar nicht so schlecht, eigentlich, der Kollege.
Hat irgendwer dem Hund zugehört?
Nein.
Ach,
hätten sie sollen, weil es war ganz geil, so ein bisschen Pinot auf dem Schiefer.
Ja.
Ich mein, jetzt vielleicht dann langsam. Aber ja.
Geht sich schon aus mittlerweile.
Der Kollege Johann hat sich auskennt.
Christoph Neumeister. Ich mein,
richtig.
Er kann Pinot so tun lassen, als wäre es Blaufränkisch.
Nein, absolut.
Ja.
Also geiles bitte, Ding. Der hat zugehört, siehst du?
Ja. Anna hat im Erzherzog Johann zugehört.
Ja.
Sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Schon seit diesem Zeitpunkt gibt es quasi so eine Idee, dass Riesling und Kitzegsausal eigentlich ganz gut zusammenpassen können.
Mhm.
Genau. Und mir war das nicht bewusst.
Ja.
Ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen diese Welle gewesen von wegen Deutscher, Riesling, cool auf Schiefer, wir wollen auch. Aber
ja,
nein,
hätte ich auch eher so
sagt, cool auf Schiefer.
Okay, aber ist es dann später trotzdem nochmal Kummer durch den deutschen Einfluss?
Sicher. Muss.
Ja.
Geht gar nicht anders, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber deswegen gibt es eben auch Altbestand und eben die alten Reben, die wir da im Glasl haben. Weil das war für mich natürlich auch spannend zu wissen, wieso gibt es alte Reben?
Ja.
Riesling. Der Riesling alte Reben kommt übrigens zustande, weil es viel Riesling-Rebstöcke haben, in guten Lagen, aber immer nur relativ wenig davon pro Lage. Also da ist halt
das
einfach,
nicht ausgeht quasi.
Ja,
dass
ganz
das
genau.
Ausmacht.
Das macht einfach keinen Sinn. Das ist so wie Dorfkultur vom Kollegen Schuster,
ja,
der halt auch einfach sagt, das sind ein paar echt coole Sachen, aber ich muss halt zusammenbauen, weil ansonsten haben wir jeweils ein halbes Fassel.
Ja, genau.
Und das bringt halt einfach
nichts,
gar
nichts. Das kannst du auch erklären und dann hast du 700 verschiedene Weine, kein Mensch kennt sie aus.
Ganz genau.
Ja.
Also es zahlt sich einfach nicht aus, da einzelne Lagenweine draus zu machen. Früher sind die alten Reben in Kitzecker Riesling verschwunden. Und das war immer schon so ein bisschen schade, hat der Stefan gesagt, aber 2019 war dann so ein Depperts Fassler so dermaßen gut, dass er gesagt hat, das können wir nicht da rein tun. Das geht nicht.
Okay. Das heißt, so kurz gibt es eigentlich erst.
Ja, alte Reben gibt es erst seit 2019. Mhm. Damit war es dann geboren, da haben sie es dann das erste Mal gemacht. Je nach Jahrgang gibt es für die alten Reben immer so ein bisschen Maischestandzeit, das spürst du, das hast du ein bisschen in der Struktur drinnen. Mhm. Leicht angequetscht, mit den Stielen zwischen 24 und 48 Stunden sind sie im Schnitt. Ich finde, das spürst du aus, ja, das cool. ist circa das. Und ja, die Trauben bleiben halt dann einfach ein bisschen im Lesewandel drinnen. Und dann geht es weiter, ganz Traubenpressung. So 50% ungefähr landen vom Most im Stahltank, die anderen 50% im großen Holz auf der Vollhefe. Da bleibt das Ganze dann ein Jahr lang. So 3 Wochen vor der Füllung kommt das Ganze dann zusammen erst. Und es ist so, dass ungefähr ein Drittel von allen alten Reben nur immer in den Kitzecker Riesling kommen. Einfach damit der ein bisschen diese Power behält, weil ansonsten wäre es ein bisschen schwierig.
Ja, verstehe.
Hm. Aber die spannendsten Sachen kommen immer in den alten Reben rein. Und ich finde, das ist ein super cooles Konzept, weil du halt wirklich so, also du spürst einfach sehr, sehr stark den Unterschied zwischen Kitzecker Riesling,
ja.
der ist halt viel very young, fresh und unbedurfter einfach.
Ja.
Also preistechnisch auch komplett woanders natürlich. Und du hast da den alten Reben, der halt schon sehr, sehr spannend ist. Und dann gibt es auch noch Rieslinge auf Lagenbasis, die auch super cool sind. Aber ich finde, preisleistungstechnisch sind wir da super dabei. Mhm, deswegen habe ich mir den ausgesucht am Schluss, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich super spannend vom Konzept her. So, zu kaufen gibt es das Ding bei Wein & Co. Kostenpunkt 24 Euro für den aktuellen Jahrgang. Der Jahrgang 2021, den wir hier im Glas haben, ist nicht mehr der aktuelle Jahrgang. Der ist jetzt gerade abgelöst worden von 22. Es gibt noch online, also bei Wein & Co. nicht mehr, aber es gibt ihn sehr wohl nur in, also in fast allen Shops, in den meisten Shops von Wein & Co. Das heißt, wenn es wollt, holt euch denn, ich bin Team 21, nicht Team 22.
21 ist halt 21, ja.
Genau. Stefan hat übrigens gesagt, 23 ist jetzt schon einmal ein Schritt weiter.
Okay.
Also das war richtig cool. Dementsprechend darf man gespannt sein.
Hm, sehr spannend.
Es dauert halt nur, bis das Witz kommt.
Ja, klar.
Aber ja, 24 Euro. Deine Bewertung bitte.
Jawohl. Nein, also Preis-Leistung ist das sowieso immer Weltklasse, das ist eh klar. Ich finde das insgesamt halt, man hat es eh rausgehört, das ist sehr karg, das ist sehr jung. Also ich würde das gern mit ein bisschen Reife trinken.
Stimmt, ja.
Also das würde mich nochmal interessieren, deswegen auf jeden Fall mal Plus hinten dran. Und ich finde halt, das ist einfach echt, echt schöner Riesling.
Also diese Würzigkeit, ich schaue mir das Ganze jetzt gerade nur mal an. Du hast nicht nur dieses Kardamom-Thema drin, sondern ich finde, jetzt kommt auch so ein bisschen dieses Anisartige, dieses Frische, das sich hinten nachzieht, nur ein bisschen mehr, dieses sehr frische Grün.
Voll.
Und dann kommt so ein bisschen jetzt die Frucht aus, so ganz ein kleines bisschen in der Nase und schon. Das ist einfach ein cooles Ding.
Richtig schöner Wein, ja. Ich bin irgendwo bei einer 9,3 mit einem großen Plus dahinter. Wie gesagt, ich würde das jetzt dann gern in, weiß nicht, 20, 30 hätte ich gern den 21er nochmal.
Ja. Was du siegen musst dafür.
Das war, ja, genau. Hast sicherlich gut eingelagert. Ja, also richtig schöner Wein. Super. Voll,
absolut.
Und Schauer geht halt immer.
Schauer geht immer. So ist es. Ja, bewertungstechnisch, ich glaube, ich bin bei einer 9,3 bis 9,4 sogar.
Hm.
Und gerne mit einem Plus.
Ja,
also ich finde das sau cool.
Voll.
Absolut.
Aber ich meine, das ist auch jetzt leiwand. Ne? Das ist, muss man auch dazu sagen. Es ist halt jetzt trotzdem noch sehr jung.
Richtig.
Aber es ist, wenn du kämpfen willst,
wenn du ein bisschen kämpfen willst, geht es jetzt schon gut.
Wenn du sagst, okay, passt, du, dir taugt gereifter Riesling, also ein bisschen, dann würde ich sagen, okay, passt,
musst
leg ein paar Flaschen wenigstens weg, eine reise jetzt auf, weil halt geil und gehen wir, aber nicht alles so jung trinken, bitte.
Ich finde die Empfehlung sehr sinnvoll.
Ja.
So können wir es stehen lassen. Perfekt. Na gut, dann reden wir noch ein bisschen über das Thema Buschenschank. Das ist jetzt bei den Schauers, wie schon zu Beginn erwähnt, natürlich super, super wichtig und super zentral. Und ich finde, sie machen auch ordentlich was draus. Also ich finde, sie machen das optisch schön. Ich war noch nie bei einer essen, aber alle Berichte sind bis jetzt gut gewesen. Das heißt, ich muss da jetzt endlich einmal hin. Und was natürlich jetzt spannend ist an der ganzen Sache, was sie jetzt ausgehört haben, ist, dass der Bernhard mit seinem Tourismushintergrund natürlich das Ganze auch noch mal ein bisschen anders pushen kann oder anders gepusht hat, als jetzt vielleicht nur ein Stefan, wobei, weiß man auch nicht. Aber Bernhard hat auf jeden Fall das Ganze nochmal angeschoben.
Einen anderen Zugang rein. Natürlich.
So hat der Stefan gesagt. Ne? Also der Bernhard mit diesem Tourismushintergrund hat da schon einmal andere Ideen reinbracht in das Ganze. Aber es steht wirklich die komplette Familie dahinter. Und es ist ja wirklich so, dass jeden Abend, wenn ausgestickt ist, ich sage da gleich noch wann, damit du dann gleich mal hinfahren kannst, ja, am Abend wird darauf geachtet, dass immer wer von der Familie als Gastgeber da ist. Das hängt dir natürlich schon ordentlich an.
Ja.
Aber sie sind zu sechst.
Ja, okay,
und
gut.
Da kommst du dann irgendwie
zusammen. Das heißt, sie spielen es quasi mit den drei Families quasi, es ist immer einer von den sechs
da. Genau, irgendwer ist immer da.
Ja.
Und das taugt die Leute halt. Das ist dieses Kennenlernen, ja, nicht nur von den Weinen, sondern auch von den Personen, die wollen halt auch ein bisschen reden. Eh klar, ne? Du wirst halt ein bisschen mit den Winzer oder mit den Winzerinnen reden. Das ist halt einfach eine schöne Sache.
Ja, wenn ich dort hinfahre, erwarte ich mir auch, dass einer von ihnen dort ist. Es ist geschissen, aber natürlich erwarte ich es mir.
Ja.
Weil ich denke mir, ich fahre da extra hin und ich möchte das Erlebnis, ich möchte das bestmögliche Erlebnis haben.
Ja, so ist es.
Und nicht das, wo ich mir denke, man, jetzt ist halt leider keiner da gewesen. Dann bist du halt am Schluss, auch wenn es unfair ist, weil es ist ein mega Hocken und es ist urschwer, dass immer irgendwer da ist.
Voll.
Aber am Schluss bist du als Gast halt nicht hundertprozentig happy, wenn du heimfährst und du denkst, es war ein voll feiner Abend, aber irgendwie schade, dass halt niemand von den Chefs da war, so unter Anführungszeichen.
Genau. Ja, aber das wissen sie halt auch. Und das ist halt einfach ein Opfer, das sie bringen.
Ja.
Wie schon gesagt, es ist zu sechs leichter. Ja. Es ist einfach leichter, wenn insgesamt mehr Leute da sind, die sich ein bisschen aufteilen können. Sie schauen halt, dass sie es ausmachen, wenn es irgendwie geht. Essenstechnisch auch ganz spannend, schauen sie natürlich drauf, dass alles regional ist, viel selber machen und so weiter und so fort. Sie haben halt ganz viele Betriebe, mit denen schon lange kooperieren, wo das halt einfach optimal passt. Sie haben selber Fischteich und so weiter und so fort. Also da ist schon wirklich viel Hocken dahinter.
Mhm.
Das spürst du erst so richtig, wenn es da ein bisschen hörst, wie der Stefan darüber redet. Und was auch ganz spannend ist, sie adaptieren auch das Konzept immer wieder. Also es ist nicht so, als ob die Karten jetzt seit XY Jahren steht. Natürlich gibt es ein paar Klassiker, die einfach immer da drauf sind. Aber sie haben jetzt zum Beispiel neu dieses Jahr, sie nennen sie jetzt steirische Tapas. Im Prinzip sind es einfach sehr schnell wechselnde Gerichte. Also immer, was gerade da ist, was gerade fresh ist, kommt jetzt auf die Wochenkarten und dann bleibt es auch zwei Wochen und dann geht es wieder. Und einfach so Snacks, die du mittenstellen kannst, optimal. Was willst du mehr?
Gut, ja.
Jetzt fragst du natürlich, wann ist denn ausgestickt? Kannst du mir das nicht wirklich sagen?
Ja, bitte.
Richtig so. Also, ausgesteckt ist immer Montag, Dienstag, Freitag und Samstag. Also auch, falls ihr Montag und Dienstag was sucht in der Südsteiermark, was nicht das leicht ist zu finden.
Ist natürlich gut.
Immer ab 14 Uhr.
Aha.
Und dann halt Freitag und Samstag. Für gutes Wochenende.
Ja gut, Freitag, Samstag ist natürlich klar, muss.
Genau.
Aber Montag, Dienstag ist natürlich wirklich gut zu wissen. Voll. Weil da ist immer schwierig.
So ja. Yes, ganz genau.
Wenn wir sie notieren im Hinterkopf, da haben wir schon öfter mal irgendwie...
Da haben wir öfter mal Probleme gehabt,
ja.
So ist es. Jetzt wird jetzt gar nicht mehr so viel mehr zum Essen, sonst muss ich leider selber verhungern. So viel sei nur gesagt, es gibt aber vegane Optionen, sie haben für Fische und so weiter und so fort. Also es gibt richtig coole Sachen. Ich habe gefragt, wie groß das Ding eigentlich ist, weil es mich halt interessiert hat, wie viel Platz und wie viele Gäste. Sie haben 25 Outdoor-Tische, wenn alles voll ist, sind es 100 Leute. Drinnen haben sie übrigens Uploads für 60 bis 90 Personen.
Bist du narrisch? Das heißt, wenn das alles voll ist, sind es fast 200 Leute.
Nein, im Normalfall ist es entweder oder.
Du buchst eh nicht doppelt quasi.
Du buchst nicht, also... So viele Leute findest du nicht, die dir helfen.
Das geht ja nicht aus. Das ist dann schwierig.
Richtig.
Aber arg, es ist richtig viel Platz.
Richtig viel Platz. Also wenn es auch nur 60, 70, 80 Leute sind, puh.
Ja, bist du narrisch.
Ja, absolut. Also richtig viel Arbeit. Aber der Stefan sagt trotzdem, die 10 Zimmer, die spürst mehr, weil die Leute immer da sind.
Ja,
sie sind nie weg.
Ja, weil so die kommen und gehen und du hast diese 5-6 Stunden, die intensiv sind quasi und dann ist auch wieder vorbei.
Ja.
Und bei Zimmer hast du halt immer, da kann jederzeit wer kommen und sagen, hey, ich brauche jetzt XY.
Kann jederzeit wer einmal dummrennen irgendwo.
Ja.
Und das ist halt schon, wenn du da wohnst selber.
Ja, ich meine, das einmal dummrennen ist auch Sache, aber die wollen ja auch was. Ja,
ganz genau.
Das ist schon,
aber
muss man sich schon wirklich outwinnen.
Na voll.
Aber cool, dass sie es machen, weil ich meine, das ist halt super, weil du kannst dann wirklich dort das komplette Package halt haben. Das ist schon
leibend. So ist es.
Du hast super Wein, du hast super Essen, du kannst dort schlafen. Alles du musst du quasi um nichts Gedanken machen.
Exakt, ja. Also ich glaube, sie haben eine sehr, sehr schöne Experience gebaut so insgesamt. Ich habe schon gesagt, soon, I will come soon. Für die Zukunft steht einfach immer mal einerseits nur besser werden, nur mehr Sachen ausprobieren auf der Liste, sagt der Stefan. So rebflächentechnisch sind sie jetzt am Maximum, das passt jetzt gut mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie haben, mit den Traktoren, die sie haben, das geht gut mit diesen knapp 29 Hektar. Ein Herzensprojekt gibt es namens Riesling-Weingarten am Kalkriegel. Das ist einer der höchsten, die es überhaupt gibt am Sausal. Und das sind so um die 0,7 Hektar. Und Fokusthema Riesling bleibt also, wie du merkst. Mhm. Und so grundsätzlich geht es halt darum, einerseits gemütlich die Leute da haben bei einem und in der Buschenschank einfach eine gute Zeit haben mit den Leuten und guten Wein zu machen.
Voll.
Finde ich, das sind
das recht,
ziemlich viele Aufgaben da. Aber du kriegst zum Schluss jetzt nur eine kleine Überraschung. Du hast dein Glas vorzüglich geleert. Ich habe gewusst, du wirst das schaffen.
Natürlich.
Du kriegst jetzt nämlich nur ein Überraschungsluckerl. Das habe ich mit dem Stefan nämlich auch noch besprochen gehabt. Stefan und Bernhard machen jetzt nämlich auch ein alkoholfreies Projekt.
Oh.
Namens Maison Tea Royale. Und das Ding ist ein alkoholfreier Teesprudel. Also Kopenhagen Calling.
Gescheit.
Richtig gescheit. Ich lasse dir das jetzt gar kosten. Cool. Passt das für dich?
Ja, sicher. Also es schäumt sehr schön. Es riecht sehr kräutrig, fruchtig, floraler. Also das ist richtig schön so florale Teenoten da drinnen auch. Also es kommt schon dieses Teege raus. Und das hat eine schöne Perlage und das ist nicht zu süß, sondern das ist richtig schön trocken quasi und voll in dieses weißer Teeartige rein. Richtig schön.
Ich finde, du kennst voll, dass es Tee ist.
Mhm.
Aber es babbelt richtig schön. Und es ist nicht sausiers. Weil viel von diesen alkoholfreien Alternativen sind einfach Zuckeralternativen.
Das ist schon süß. Also, du spürst schon, dass das nicht gar nicht süß aber ist. Aber
viel weniger als die meisten anderen Sachen, echt, die man echt nicht
gut haben. Genau. Und das kannst du halt echt super trinken. Also es ist
na, komplett.
Voll kräutrig dann auch. Also ein bisschen so eine Mischung, finde ich, aus einem weißen Tee mit Almdudel irgendwie so gemischt.
Ja, genau.
Und mit so ein bisschen halt Sprudel drin. Also so Almdudel gespritzt mit ein bisschen am Tee. Mit ein bisschen kalten Eistee, weißen Eistee drinnen. Also,
ja, komplett. So ein bisschen dieses Florale von diesem weißen Tee auch drinnen. Also ich finde, das ist einfach gerade für den Sommer jetzt richtig gut. Richtig schön fresh.
Ja, schönes
Ding. Ja, dieses Teeprojekt ist eigentlich super, super spannend gewesen. Deswegen habe ich ihn Stefan auch ein bisschen dazu ausgefragt.
Es ist auch gescheit, grundsätzlich das jetzt zu machen, weil ich finde, dieses Kopenhagen Sparkling Tea gibt es halt schon eine Zeit lang.
Mhm.
Das performt immer so mittel, meiner Meinung nach.
Ja, also, zumindest bei uns.
Ja, bin dann nie so ein hundertprozentiger Fan davon gewesen.
Ich finde, das haudert für eine.
Ja, genau. Aber ich finde diese Idee grundsätzlich, dass du sagst, du hast halt Sparkling Tea und das dann halt auf diese Kräutrigkeit aufgesetzt, auf das Florale aufgesetzt, extrem leiwand, weil das muss nicht alles immer Alkohol haben und es ist immer so schade, Leute, die aus verschiedensten Gründen einfach sagen, sie trinken keinen Alkohol, fair enough, aber ich will denen was hinstellen können, was geil ist.
Ja, ganz genau, und was Spaß macht.
Ich möchte nicht jedes Mal irgendwas selber machen müssen.
Yes.
Weil das ist eh cool und ich feiere das natürlich, wenn das irgendwer tut.
Mm.
Nur, wir wissen alle, wie viel Hocken das ist, dass ich antialkoholische Sachen selber bastel, wo ich nicht einfach nur sage, ja passt, ich schiebe halt zwei Sachen zusammen.
Mm.
Und dann eine Alternative zu haben, die ich einfach so aufreißen kann, so wie ich halt einen Flaschen Champagner aufreiß und die herzustellen, cool.
Ja, genau. Also gerade so was Sparkling zum Anstoßen für Leute, die einfach gerade keinen Sprudel trinken wollen mit Alkohol, spitzenmäßig. Und den Sparkling Tea hier finden Sie übrigens auch bei Wein & Co. Der kostet so um die 18 Euro.
Ah ja.
Also grundsätzlich spielen die zwar mit dem Gedanken schon länger, haben immer wieder so ein bisschen hin und her überlegt. Der Stefan hat gesagt, unsere Jugend war halt Komasaufjugend, ne? Also da war es halt einfach komplett normal, dass du die Wecker hockst.
Ja.
Und heute wird viel weniger getrunken. Also bei quasi der Generation oder den Generationen, die jetzt nachkommen. Und das ist gescheit, sagt er. Mhm. Und du kriegst es an der Buschen schon ordentlich mit. Und deswegen haben sie überlegt, so, wie gehen wir jetzt am besten damit um? Sie haben dann 2018 auf 19 so ein bisschen mit einem Muscatella Traubensecco experimentiert. Das ist zwar gut angekommen, aber es war einer für Zirs.
Ja.
Und haben sie wieder aufgehört damit, weil sie sich gedacht haben,
es ist eigentlich
wenn es uns nicht taugt, dann bringt es eigentlich nichts, wenn es die Leute jetzt taugen sollte. Und dann vor eineinhalb Jahren haben sie wieder angefangen und haben gesagt, okay, passt, Tees, wir probieren das jetzt einmal. Mhm. Der Stefan trinkt generell voll viel Tee und gar keinen Kaffee.
Ah, okay.
Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass in der Buschenschank traditionellerweise kein Kaffee serviert wird.
Ah, ja.
Aber ja, er hat gesagt, das ist eigentlich ein spannendes Thema, das taugt einer. Und er hat gesagt, es war wirklich eine schwierige Entwicklungszeit. Du musst halt wirklich mal ein Gefühl dafür entwickeln, was geht.
Ja,
was
kann man überhaupt irgendwie umsetzen. Du startest ja von neu.
Komplett. Und er hat gesagt, anfangen tust du einmal mit einem Teebeutel und heißem Wasser. Und dann denkst du weiter von dort aus.
Geil.
Und dann überlegst du halt so, wie geht das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie schmeckt ein purer Tee? Wie schmecken denn Tees aus verschiedenen Ländern? Wie schmecken verschiedene Teekombinationen? Was gibt es alles auf dieser ganzen Welt? Was macht den aus Sri Lanka ganz besonders versus kleine Projekte in Italien und so weiter und so fort? Wie sprudelt man das auf ordentlich, sodass es nicht scheiße ist? Und für die Testphase haben sie mindestens 5 Soda-Streams vernichtet.
Hoppala.
Da muss man halt dann ein System entwickeln. Und sie haben halt, also mit einem Soda-Stream hast du halt 10 Minuten Tasting-Window, weil dann ist das ganze Sprudelzeug wieder weg.
Ja.
Und du darfst ja eigentlich nichts, was nicht Wasser ist, aufsprudeln mit Soda-Stream. Ja. Dementsprechend auch viele tote Soda-Streams am Schluss. Aber du musst halt irgendwann mal anfangen zum Testen. Und sie haben es mit Johannes Firmenich gemeinsam so ein bisschen getestet. So 9 Monate Entwicklungsarbeit waren es ungefähr. Und dann haben sie das erste Mal im Jänner diesen Jahres, also 2024, was abgefüllt. Und jetzt kommt schon wieder eine neue Füllung. Also jetzt kommt bei der dritte Füllung. Wir haben jetzt die zweite, glaube ich, noch da. Und der Stefan hat gesagt, du wirst halt irgendwann zum Tee-Experten. Taugt er mehr, weil er hat generell immer gerne Tee getrunken, aber jetzt ist er wirklich ein Profi. Und auch noch spannend zu wissen, es gibt 2 Versionen. Also es gibt einerseits den hier, den, ich glaube, heißt Herbal Tea. Steht Herbal Garden hast du. Und dann gibt es nur eine quasi Rosé-Variante. Die ist ein bisschen mehr auf der süßen Seite. Also ich finde die hier spannender. Mhm. Das ist quasi die, die die Winzer trinken, wenn sie wieder ein bisschen einen Refresher haben wollen.
Ja, sehr gut.
Und der Rosé ist schon ein bisschen mehr Richtung floral und ein bisschen mehr Richtung Frucht und so weiter und so fort. Aber trotzdem nicht übersüß. Also nicht, dass du es jetzt vorstößt, super, super Zucker oder sowas in der Richtung. Aber es ist halt ein bisschen mehr auf der weichen Seite, sagen wir es mal so. Ja, und jetzt gibt es die nächsten kleinen Versuche. Sie probieren schon wieder andere Sachen aus. Wie schon gesagt, italienische Tees, von denen ich zum Beispiel noch nie gehört habe. Mhm. Es gibt anscheinend so kleine Teeprojekte, das finden sie recht spannend. Jetzt testen sie mal damit. Ja.
Spannendes
für grundsätzlich richtig, richtig cool, dass sie das machen. Und ich bin gespannt, was da noch alles kommt.
Voll.
Finde das super.
Passt halt auch ganz gut, finde ich, in einer Grundphilosophie, die sie auch von den Eltern, glaube ich, so mitgekriegt haben, dass man halt nicht nur eine Sache macht, weil die machen halt immer noch urviel verschiedene Sachen mit ja, Buschenschank und also, Zimmer und ich mein, das und das.
Wir haben nicht
einmal das
erwähnt,
das.
Dass der Stefan nebenbei nur mit Weinen handelt, so ein bisschen.
Ja, genau.
Also Grape Gallery lässt dazu, grüßen. Ja. Passiert immer einiges, aber ich glaube, das ist voll cool, weil du halt voneinander zehren kannst, quasi von diesen verschiedenen
ich
Projekten.
Ich glaube auch, dass die einzelnen Sachen die inspirieren können. Voll super.
Ja, gut, das war das Ende meiner Story. Die Vielseitigkeit des Schauers.
Genau, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr spannend, diese Geschichte jetzt einmal so im Detail zu sehen. Mhm. Danke für diesen Sparkling-Tea-Spaß da am Schluss. Ne, weil es natürlich sehr spannend, habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt, dass sie mit dem experimentieren. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.